Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber, eurem Moviepilot-Podcast. Mein Name ist Max und heute steht mal wieder eine Sammelfolge auf dem Plan. Das bedeutet, ich hole mir der Reihe nach gleich mehrere Gäste aus dem Moviepilot-Team ins Studio, die dann jeweils einen Beitrag zum heutigen Thema mitbringen. Und zwar geht es heute um tragische und traurige Charaktertode in Serien, die Serien völlig verändert haben. Und damit sage ich, auf ins Streamgestöber. Es ist tatsächlich schon exakt 4 Jahre her, dass wir eine Podcast-Folge zum Thema die schlimmsten Figurentode in Serien hatten. Und schon länger haben wir immer mal wieder überlegt, ob wir nicht dazu noch eine Fortsetzung machen wollen. Und weil aktuell im Serienkosmos gerade 2 wirklich tragische Charakterabschiede in 2 Serien für Diskussionen sorgen, haben wir das zum Anlass genommen, das Thema jetzt nochmal neu aufzulegen. Allerdings aus einem anderen Blickwinkel heraus. Anstatt nämlich nochmal über Figurentode zu sprechen, die uns persönlich besonders hart getroffen haben, wechseln wir etwas die Perspektive und schauen auf Figurenabschiede, die nicht nur uns, sondern auch ihre jeweiligen Serien besonders hart erschüttert und in der Folge völlig verändert haben. Im Positiven oder auch im Negativen. Genau, und dabei haben wir geschaut, euch so eine kleine Bandbreite unterschiedlicher Serienausstiege zusammenzustellen, denn Tode von Seriencharakteren haben oft natürlich unterschiedliche Gründe und nicht immer waren sie die beste Entscheidung für den Fortgang einer Serie. Also ihr ahnt es vielleicht schon, auch das Thema an sich ist natürlich eines, das Spoiler nicht vermeiden lässt. Deshalb, wir gehen gleich die einzelnen betroffenen Serien chronologisch durch von der ältesten oder vom ältesten bis zum jüngsten Serientod, damit ihr auch, wenn ihr bei aktuellen Serien nicht up to date seid, einen Großteil der Folge trotzdem unbeschwert hören könnt. Und damit es nicht zu ungewollten Spoilern kommt, nennen wir jeweils immer erst den Serientitel und lassen euch einen Moment Zeit, ehe wir den betroffenen Charakter nennen, damit ihr rechtzeitig per Kapitelmarke direkt zur nächsten Serie weiterspringen könnt. So, und bevor wir jetzt in die dunklen Serientodesabgründe eintauchen, gibt es hier erst noch kurz ein paar Worte zu unserem Sponsor. Magenta TV ist unser Sponsoring-Partner. Das TV- und Streaming-Angebot der Telekom bündelt Fernsehen und Streaming auf einer Plattform. Magenta TV gibt's als App zum Beispiel auf eurem Smart TV, bei Apple TV auf dem Fire TV Stick oder noch besser über die Premium TV-Box Magenta TV One. Alles völlig unabhängig von eurem Internetanbieter. Magenta TV ist ein super praktischer Hub für Live-TV und Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV+, Paramount+, sowie Magenta TV+. Übrigens ist Magenta TV Plus dabei immer inklusive. Magenta TV Plus bietet eine riesige und einzigartige Auswahl an Filmen, Serien und Shows. Mit dabei sind zahlreiche brandneue internationale Serien und Staffeln, wie Teil 2 der 5. Staffel von Yellowstone. Viele gibt's exklusiv nur bei Magenta TV. Zum Beispiel Black Snow, Serpent Queen, Joan, Mayfair Witches und bald kommt übrigens auch das große Serienfinale von The Handmaid's Tale hinzu. Wie ihr zu Magenta TV und Magenta TV Plus kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber. So, als meinen ersten Gast begrüße ich meine Kollegin Joana. Hallo.
Hallo.
Willkommen zurück im Studio.
Ja, danke schön.
Du darfst heute anfangen. Du hast die Ehre, weil du den ältesten, in Anführungszeichen, Figurentod aus unserer Auswahl mitgebracht hast. Eine richtige Klassiker-Serie. Also ist verhältnismäßig alt. Vielleicht möchtest du einmal ganz kurz sagen, um welche Serie es geht.
Es geht um Glee.
Genau.
Total alt.
Total alt. Lief von 2009 bis 2015.
Genau.
Ist jetzt schon 10 Jahre her, dass die zu Ende ist.
Ja.
Genau, die könnt ihr bei Disney+ streamen, alle Staffeln. Genau, und jetzt geht's an den Spoiler. Um welche Staffel und welchen Figurentod geht es heute?
Es geht um den Tod von Finn Hudson, der in der 5. Staffel von Glee stattfindet. Und der Tod ist ja ein sehr besonderer, sage ich mal, weil in vielen Serien ist es ja so, irgendwann wird eine Figur rausgeschrieben oder...
Oft, weil Darsteller aussteigen.
Genau, DarstellerInnen steigen aus oder was auch immer, ne? Aber die SchauspielerInnen dahinter leben weiter. Das war bei Finn leider nicht so, sondern der Serientod hat im Endeffekt stattgefunden, weil Cory Monteith, der Schauspieler, gestorben ist. Was dem Ganzen natürlich nochmal eine ganz andere, ja, Tragik auch verliehen hat und die Serie deshalb auch, ja, erschüttert hat und unglaublich verändert hat einfach.
Vielleicht wollen wir mal kurz anfangen, wie ist es denn in der Serie passiert? Hat die Serie das überhaupt aufgegriffen? Oder wie hat die Serie das aufgegriffen, dass der Darsteller gestorben ist?
Also im Endeffekt wurde das nicht so thematisiert, dass man den Tod tatsächlich gesehen hat. So, er ist halt, also, ne, das ging natürlich nicht. Sondern genau die dritte Episode der fünften Staffel war quasi eine Tributepisode. Also Cory Monteith ist in der Vorproduktion der fünften Staffel gestorben und dann haben sie sich überlegt, okay, wie machen wir das, und haben sich dann eben für diese Tributepisode entschieden, wo der ganze Cast beziehungsweise die ganzen anderen Figuren im Endeffekt zusammenkommen und ja, seiner Figur halt eben diese Folge widmen und ihrer Trauer Ausdruck verleihen. Genau, und den Grund wird tatsächlich auch nicht genannt. Also warum Finn quasi in der Serie stirbt, wird nicht thematisiert. Ja.
Weißt du noch, wie du die Folge, hast du die damals geguckt, als sie ausgestrahlt wurde? Oder hast du die erst später geguckt, die Serie?
Ich habe die, glaube ich, geguckt, als sie ausgestrahlt wurde. Oder kurz danach. Ich meine, also, ne, es gab ja einmal ein bisschen Versetzung bis zur deutschen Ausstrahlung. Aber da wusste man dann natürlich ja auch schon, dass Cory Monteith gestorben ist. Deswegen, man hat das halt so erwartet, dass das kommt. Und dann halt eben auch die Frage, wie geht die Serie überhaupt mit dem Tod um? Genau, aber deswegen war das dann ja auch alles noch relativ frisch und auch einfach noch viel schlimmer. So.
Ja.
Ja.
Ich erinnere mich auch noch. Also das Schlimmste ist, glaube ich, nicht zu sehen oder zu hören, dass der Charakter gestorben ist, sondern einfach, wie die anderen Figuren und Charaktere darauf reagiert haben. Und das war schon, weil das so eine komplett andere Bedeutung noch hat, dass nicht einfach nur die Charaktere trauern, sondern auch gerade die DarstellerInnen, die sie verkörpern.
Ja, genau. Und das finde ich halt auch das Krasseste. Man weiß halt einfach, die haben irgendwie 4 Staffeln schon zusammengearbeitet. Die sind im echten Leben befreundet mit Rachel-Darstellerin. Lea Michele war Cory Monteith ja auch zusammen über mehrere Jahre. Die spielen ja das Onscreen-Couple Rachel und Finn. Aber wie gesagt, waren halt eben auch im echten Leben zusammen. Und dann auch die Trauer von Rachel beziehungsweise Lea Michele zu sehen, also ist dann schon echt nochmal eine ganz andere Nummer, wenn man weiß, es ist halt nicht nur die Serienfigur, ja, die trauert, sondern halt eben auch einfach seine Freundin. Das ist ja, also, das bekommt man ja, ich sag mal, in den seltensten Fällen in so einem Ausmaß überhaupt mit, wenn so ein Star irgendwie stirbt, ne? Also so diese rohe Emotion, ja, es ist schon was Besonderes und was ganz Furchtbares gleichzeitig.
Würdest du sagen, dass dich die Serie danach stark verändert hat?
Ja, würde ich schon sagen. Also Finn war schon einer der wichtigsten Figuren einfach in der Serie. Also ist ja seit Folge 1 dabei gewesen und quasi seine Entwicklung vom Quarterback, der irgendwie auch mit diesem ganzen, mit dem Glee Club nichts zu tun haben will, mit den Leuten da nichts zu tun haben will, und dann aber einer von ihnen wird und dann eben auch mit Rachel zusammenkommt und so. Also das war schon ja eigentlich ein riesiger Teil dieser Serie. Und er war immer diese Schnittstelle dann auch zwischen Musical und Sport und diesen beiden Welten, die da halt eben aufeinander geprallt sind. Und ich meine, die Serie hat sich im Endeffekt schon, ich würde mal sagen, ab der 4. Staffel sehr stark verändert, weil da machen die meisten Figuren ja ihren Abschluss. Rachel und Kurt ziehen nach New York und so. Und das ist dann auch schon ein sehr starker Einschnitt gewesen, wo sich die Serie sehr stark verändert hat. Aber ja, mit dem Tod von Finn,
Das gab ja auch nur noch eine Staffel halt danach. Auch,
genau, aber trotzdem, ich meine, es war ja, wie gesagt, Staffel 5, Episode 3, dann gab es noch die komplette 5. Staffel und dann noch die 6. Staffel, deswegen also fast 2 Staffeln eigentlich ohne Finn. Ja, wurde auf jeden Fall immer wilder, würde ich sagen, und hatte auch einfach ja nicht mehr so Hand und Fuß. Und es ist natürlich auch einfach die Frage, wie wäre die Serie weitergegangen, wenn er weiterhin dabei gewesen wäre. Ne? Also wie hätte sich zum Beispiel Rachels Storyline weiterentwickelt, weil ne, sie musste dann natürlich ja auch mit dem Tod umgehen onscreen und hat dann am Ende jemand anderen geheiratet und so weiter und so fort. Ne? Also das hätte vielleicht dann auch anders ausgesehen. Also das sind natürlich Fragen, die man sich dann stellen kann.
Ja, ich finde das ja ganz interessant, weil so das Vermächtnis der Serie ist ja schon etwas kompliziert mittlerweile.
Ja.
Wegen vieler Kontroversen hinter den Kulissen und um einige Stars. Und mittlerweile sind ja jetzt auch schon 3 Hauptdarstellende der Serie gestorben.
Ja.
Aber trotzdem hat die Serie für mich immer noch so einen besonderen Platz in meinem Herzen.
Ja, total. Es war ja irgendwie auch so ein bisschen die erste ihrer Art damals, ne? Und hat auch als einer der ersten Serien viele Themen so auf den Tisch gebracht. Und ich glaube, ja, es gibt eine ganze Generation, die irgendwie mit Lee aufgewachsen ist. Mich eingeschlossen. Vielleicht auch.
War eine Netflix-Serie, bevor es Netflix-Serien gab.
Ja, genau.
Ja, dann vielen lieben Dank für den Glee-Beitrag. Und du darfst den nächsten Gast ablösen.
Mach ich gerne. Danke.
Und es geht weiter mit dem nächsten Gast. Ich sage willkommen, Matthias. Hallo.
Hallo, Max.
So, welche Serie, eine ganz kleine, unbekannte Serie hast du heute mitgebracht? Welche ist es?
Ja, ich bin mir immer unsicher, ob Leute wirklich davon gehört haben, aber es kam hier, wann ist das gestartet? So um die 2010er Jahre rum, dieses Walking Dead mit Rick Grimes und so. Diese eine kleine Zombie-Serie, 11 Staffeln, 177 Folgen hat sie uns begleitet und da gibt's natürlich auch einige Tode zu beklagen in der Welt der Postapokalypse, wo sogenannte Beißer, also Zombies, hungrig umher Tigern und Menschen, naja, sehr nahe kommen.
Genau, es gibt ja natürlich, hast du schon erwähnt, viele herzzerreißende Abschiede in der Serie, aber vor allem einen, der, glaube ich, mehr dramatische Auswirkungen auf den Verlauf der Serie hatte, als alle anderen, würde ich eigentlich schon sagen. Letzte Spoilerwarnung und jetzt darfst du sagen, um wen geht es?
Wir reden heute über Carl Grimes, den Sohn von Rick und Laurie Grimes. Also die beiden sind die Hauptfiguren. Er war der Sohn dazu. Das heißt, er war eigentlich ab der ersten Staffel eine der zentralen Figuren der Serie und vor allem auch eine der wenigen sehr prominenten Kinderfiguren in der Serie, was das Ganze ja nochmal besonders dramatisch macht. Das ist die eine Sache, erwachsene Menschen im Überlebenskampf zu beobachten. Aber sobald dann nochmal diese kindliche, unschuldige Ebene mit reinkommt, merkt man erst, wie krass diese Welt geworden ist. Ja. Denkt denn niemand an die Kinder?
Ich glaube, die meisten denken immer so bei den schlimmsten Tod von The Walking Dead an Glenn, weil der halt wirklich wehtat. Aber ich glaube, der von Carl, der hatte halt noch schlimmere Auswirkungen auf die Serie. Da sprechen wir gleich noch drüber. Vielleicht willst du erst mal kurz sagen, wann ist es passiert und was ist passiert?
Genau, also Carls Tod ist ein richtiger Act. The Walking Dead, ähnlich wie der von Glenn, haben wir es hier wieder mit was zu tun, wo wir lange Zeit in der Schwebe waren. Denn in Staffel 8, Folge 8, also das Mid-Season-Finale, damals Dezember 2017, als das ausgestrahlt wurde, ereignet es sich, dass Carl gebissen wird. Er wollte damals hier die Abby Nash-Figur retten, Siddick. Das hat nicht so ganz funktioniert, wie er es sich vorgestellt hat, ihn wieder zurück nach Alexandria zu bringen, also der Heimat dieser Community, die sie aufgebaut haben. Er wird gebissen, es ist eine Wunde, wo man nicht schnell irgendwie das Bein abpacken kann, sondern direkt in den Bauch hinein. Ja, und was passiert jetzt? Da landen wir in einem großen Loch, in einem großen Cliffhanger und mussten damals von Dezember 2017 bis Ende Februar 2018 warten. Also da hat sich fast schon wieder diese Tortur von, wird Glenn jetzt mit dem Baseballschläger niedergemetzelt oder nicht? Das hat sich da wiederholt und dann sind wir mehrere Monate später endlich in Staffel 8, Folge 9 angekommen. Ehre ist der Titel übrigens der Folge, ist vielleicht auch ein bisschen was sehr Sprechendes. Und erfahren, dass Carl sterben wird. Also es ist eigentlich unausweichlich. Rick und Michonne, die inzwischen so die Ersatzmutter für ihn geworden ist, setzen sich damit auseinander, begleiten ihn irgendwie auf diesem Weg. Und letzten Endes ist es Carls Entscheidung, dass er den beiden sagt, okay, wir hatten jetzt diese letzte Zeit miteinander, geht bitte jetzt vor die Tür. Und er erschießt sich selbst, was ja wirklich unfassbar ist. Wie gesagt, er ist nach wie vor ein Kind, ein Jugendlicher inzwischen an dem Punkt. Aber er geht einen der drastischsten Schritte überhaupt. Und weil er, glaube ich, die ganze Zeit auch, oder weil die Hauptwelt, die er kennengelernt hat, ja inzwischen diese postapokalyptische Zombie-Welt ist und er einfach weiß, was er potenziell für eine Gefahr für andere darstellt, wenn er sich eben verwandelt. Und diesem Schritt will er zuvorkommen, indem er sich halt selbst vorzeitig diese letzten Sekunden nimmt. Aber es ist halt doch einer dieser ungewöhnlichen Tode, wo wir sehr viel Zeit mit den Sterbenden oder dem Sterbenden in dem Fall verbringen. Das passiert in The Walking Dead auch nicht immer. Meistens ist es sehr abrupt, dass zack, irgendjemand raus ist und du musst um dein Leben rennen, um überhaupt noch die eigene Haut zu retten. Während, ja, das war schon eine sehr intensive Episode, oder? Wie hast du die in Erinnerung?
Ich erinnere mich nur an die letzten Momente mit seiner kleinen Schwester Judith.
Oh ja,
mit
stimmt.
Der er nochmal gespielt hat. Oh,
ja.
Wo sie diese Handabdrücke gemacht haben.
Ich habe gerade auch nochmal nachgeschaut. Ich habe ja zeitlang wirklich zu jeder Folge Recap geschrieben bei The Walking Dead.
Ja, das war die letzte.
Und ich hatte damals die Überschrift ein Melodram am Ende aller Tage.
Oh.
Ehrlich gesagt, das ist eine Überschrift, die ich noch mag. Und ich möchte hier kurz zitieren, weil dafür sind Recaps all die Jahre später gut. Man kommt dann auf so einen Satz wie das eine der letzten Sachen, die Carl seinem Vater sagt, also Rick sagt, ist "You can't kill them all dead. There's got to be something after." Und das finde ich ist ein unheimlich starker Satz, der uns vielleicht auch an den Punkt führt, wie hat dieser Tod die Serie nachhaltig beeinflusst auf ganz vielen verschiedenen Ebenen.
Ja, wollen wir vielleicht erstmal kurz die Frage klären oder weiß man, warum es passiert ist? Weil es ist ja etwas, was nicht in der Comicvorlage.
Ja, stimmt. In der Comicvorlage überlebt Carl bis zum Ende und heiratet sogar glücklich und bekommt eine eigene Tochter. Er überlebt seinen Vater und jetzt in der Serie sind wir an dem Punkt, wo Rick derjenige ist, der seinen Spin-off und Spin-off und Spin-off bekommt und immer weitergeht. Warum stirbt er?
Ich weiß es auch nicht so ganz. Also ich denke mal, es liegt natürlich an dem Chandler Riggs Darsteller, der in der Serie einfach zu viel gealtert ist. Also
ja,
in,
ist
der, in der Welt von ja. The Walking Dead sind in den ersten 8 Staffeln ja, glaube ich, nur 3 Jahre passiert. Also Carl ist sehr viel gealtert für 3 Jahre. Und ich glaube, es ging auch darum, dass er aufs College wollte oder so.
Okay, ja.
Und es kommt ja sowieso danach auch noch ein sehr großer Zeitsprung. Spätestens da hätte es Probleme gegeben, dass er nicht, der Jugendliche nicht, ich weiß nicht wie viele, 6 Jahre waren es, glaube ich, altert. Aber es war auf jeden Fall ein großer Umbruch für die Serie, weil halt auch danach, kurz darauf halt Rick oder Andrew Lincoln ausgestiegen ist und ja. Danach dann noch Michonne. Also da ging es los, dass plötzlich die Hauptstars von The Walking Dead so ein bisschen das, ich würde nicht unbedingt sagen das sinkende Schiff, aber das Schiff auf jeden Fall verlassen haben.
Ich meine, wir sind ja Staffel 8 bei einer Serie von insgesamt 11 Staffeln und jetzt die ganzen Spin-offs, die kommen, da kann man schon davon reden, dass, glaube ich, der Höhepunkt, der Peak von Walking Dead ist die absolute Serie, die jeder gesehen haben muss. Der war da schon erreicht und also ich muss gestehen, jeder dieser großen Figurenabschiede haben sie halt auch wirklich zelebriert. Also es war natürlich ein herber Verlust für die Serie auf der einen Seite, aber sowohl dann die Rick-Abschiedsepisode als auch dann die Michonne-Abschiedsepisode, das waren ja emotionale Fieberträume. Vielleicht sogar noch einen Tick intensiver als dieser Karl-Tod. Und ich meine, es ist ja jetzt nicht das Abwegigste, was in der Zombie-Apokalypse passiert, dass eben eine der Hauptfiguren stirbt. Also ich habe, ja, es ist irgendwie, The Walking Dead ist in den letzten Jahren auseinandergebrochen, zum Teil. Und sie, glaube ich, konnten das nie wieder so richtig zusammensetzen mit den ganzen Spin-offs. Aber ich habe jetzt nicht die Serie geschaut und hatte das Gefühl, das war jetzt erzwungen. Oder, oh Mann, Chandler Riggs, streng dich an.
Ich glaube, an ihm lag es nicht. Also
nee,
ich glaube nicht, dass
nicht,
er aussteigen nicht. Wollte aus der Serie. Sonst wäre er auch nicht für mehrere Cameos nochmal zurückgekehrt.
Stimmt, ja.
ja, würdest du sagen, wie hat das die Serie verändert?
Also, ich glaube, so der wichtigste Punkt ist tatsächlich, wie sich das Ganze auf Rick ausgeübt hat. Wir haben ja Rick, sind wir gerade eigentlich so, Rick hat nach dieser großen Negan-Begegnung ist er ja in einen ziemlichen Rage-Modus gewechselt. Eines meiner absoluten Lieblingsbilder ist, wo er so blutverschmiert auf den Straßen von Alexandria kniet und euch das Gefühl hast, der Teufel persönlich steckt in ihm. Also sie haben mit Rick wirklich sehr viel gemacht und dann kam immer so die Gegenstimme von Carl, seinem Sohn, dazu, der ja ihm das, was ich gerade zitiert habe, so, Dad, du kannst sie nicht alle töten, so, es muss irgendetwas anderes geben, was in dieser Welt noch möglich ist. Und wir hatten ja auch von Carl diese Traumvorstellung, wo alle Menschen sehr idyllisch, fast schon klischeehaft an einem Tisch sitzen, Erntedank feiern oder was auch immer, Thanksgiving, was die in den USA haben. Und da ist natürlich auch Negan dabei, halt dieser große Widersacher, der für so viel Leid und Schmerz verantwortlich war, eben nicht nur Glenn getötet hat, sondern im Endeffekt diese ganze Community im tiefsten erschüttert hat. Und Carls Bitte ist dann auch irgendwie so, Dad, du musst ihm irgendwie vergeben können. Du darfst ihn nicht einfach töten. Das wird für dich die größte Prüfung sein. Und Rick pendelt ja immer so zwischen so verschiedenen moralischen Instanzen, die ihn versuchen, auf den richtigen Weg zu gleiten. So, es gibt auf der einen Seite Morgan, der auch immer eher ihn daran zu erinnern versucht, dass er ein Mensch ist, der moralische Entscheidungen treffen könnte. Jetzt kommt hier Carl mit dazu, der seinem Vater sagt, streng dich an, vergib ihm, guck, dass das irgendwie hinhaut, und das passiert ja dann tatsächlich. So eine andere Sache, glaube ich, die ganz interessant ist, dadurch, dass Carl ja jetzt wegfällt, obwohl er in den Comics noch dabei ist, gibt's ja jetzt irgendwie ein Loch, was man stopfen muss mit anderen Figuren, und da hatte Walking Dead, glaube ich, geguckt, wen haben wir denn noch so an Kindernfiguren, und das ist natürlich offensichtlich Wald Judith, also seine Schwester, die dann sehr viel mit Negan auch ins Gespräch kommt. Es gibt ja in den Comics, ist es eigentlich Carl, der sich intensiv mit Negan anfreundet und dann eine Beziehung aufbaut. Das wird zum Beispiel auf Judith umgewälzt. Wir haben den Whisperer-Arc, der ja so als nächster Bösewichts-Arc kommt, wo dann der gute Henry
ein bisschen, der hat dann Carls Rolle übernommen.
Genau. Also es passiert, glaube ich, so eine sehr pragmatische Rollenverteilung. Also einerseits haben wir diese große Ausrichtung auf, wie verhält sich Rick weiterhin in der Serie. Andersrum müssen halt so ein paar kleinere Löcher gestopft werden. Und früher oder später, du hast es schon gesagt, kommen wir auch zu dem Zeitsprung, wo wir wie viele Jahre vorwärts springen?
Na, das war direkt Anfang von Staffel 9, direkt nach Ricks Ausstieg. Das waren 6 Jahre.
Schon ziemlich viel. Und dann merken wir auch, okay, diese Welt hat sich grundlegend transformiert. Wir sind nicht mehr so in diesem Endzeit-Mad-Max-Style-Ding, sondern wir sind jetzt schon eher, wie da wird eine neue Zivilisation aufgebaut. Da wird endlich diese neue Welt, die nächste Welt geschaffen, die da als Traum irgendwo steht. Vielleicht kommen wir irgendwann an diesen Punkt, vielleicht aber auch nicht.
Aber so sehr ich The Walking Dead als Serie auch mag, man muss sagen, dass in den späteren Staffeln, und es begann mit Carls Tod, dass die Serie nicht ihre erzählerische Linie mehr, ihren roten Faden verloren hat. Also das war ja, der Beginn war die Geschichte von Rick Grimes, und dann steigt Rick Grimes irgendwann aus und dann ist es halt nicht mehr die Geschichte von Rick Grimes und seinem Sohn.
Und halt auch die Frage so, du hast am Anfang diesen Familienvater und willst herausfinden, wie weit geht er, um seine Familie zu beschützen. Und wir hatten Laurie, stirbt, glaube ich, in der dritten Staffel.
Dritte Staffel.
Genau, ja, stimmt, das war die Gefängnisstaffel. Und dann hast du halt noch Carl, an den er sich irgendwie festhalten kann. Und ich meine, dramaturgisch auch stark irgendwie erstmal zu gucken, okay, was passiert jetzt mit diesem Mann, wenn er wirklich alles verloren hat. Aber das stimmt ja auch nicht ganz, weil er hat ja immer noch Michonne, er hatte Judith und so. Aber Carl ist halt schon irgendwie so eine dieser OG-Figuren.
Ich meine, am Ende der Serie sind es ja nur noch RJ und Judith, die über sind von den Grimes.
Ja.
Von der Grimes-Familie.
Die Grimes-Dynastie hat nicht lange gehalten.
Dafür gibt's ja The Ones Who Live, die das dann, die den Bogen wieder zurückspannt. So, damit kommen wir ja zu einem Abschluss für diesen Teil. Ich danke dir nochmal für das Aufreißen unserer The Walking Dead Wunden. Und du darfst die nächste Person reinschicken.
Das werde ich tun. Ciao.
Und damit begrüße ich meinen nächsten Podcast-Gast, Andrea. Hallo.
Hallo, Max.
Du hast heute eine Serie mitgebracht, die ich nicht gesehen habe. Und ich habe keine Ahnung, um welche Person es geht.
Wow, deswegen, ich kann dir jetzt alles erzählen.
Spoiler mir alles heute. Erstmal, bevor wir in den Spoiler einsteigen, welche Serie?
Ich habe The Rookie mitgebracht. Das ist ja aktuell eine der beliebtesten und bekanntesten Action-Drama-Procedurals, Polizeiserien, Cop-Serien, generell eine der beliebtesten Serien. Läuft schon 7 Staffeln lang, wurde um eine 8. Staffel verlängert. Ja.
Wo kann man das denn streamen?
Das kann man überall streamen. Das allermeiste davon kann man bei Wow streamen. Da gibt's alles, was es bisher auf Deutsch gibt, gibt es dort. Jetzt im Mai auch die ganze 7. Staffel bereits. Aber es kommt jetzt auch bald Staffel 1 bis 5 bei Netflix und Amazon Prime. Und Disney Plus hat auch 6 Staffeln. Also es, ja, egal wo ihr seid, ihr habt einiges von The Rookie.
Dadurch sind natürlich auch die Wissensstände bei einigen Fans immer anders, je nachdem, wo man es guckt. Deswegen wollen wir, bevor wir jetzt irgendjemand aus Versehen spoilern, einmal kurz sagen, um welche Staffel geht es denn, in der ein Tod passiert?
Genau, das ist eine Staffel, die es bei all den Streamingdiensten schon zu streamen gibt, seit geraumer Zeit, die ich gerade genannt habe. Es geht um Staffel 4, Folge 1. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, dann würde ich euch raten, das jetzt zu skippen, wenn ihr euch gar nicht spoilern lassen wollt oder das überhaupt nicht mitbekommen habt, weil ihr niemals im Internet unterwegs seid. Dann skippt das und dann würde ich jetzt mit dem Spoiler-Teil anfangen.
Spoiler mich, ja.
Ich spoiler dich. Also Max, es geht um Jackson West. Das sagt dir jetzt mal gar nichts.
Ach der, okay. Wer ist Jackson West?
Ich erkläre es dir kurz, Max. Ich erkläre es dir sehr gerne. Es ist einer der wichtigsten Darsteller der Serie. Es ist einer der drei titelgebenden Rookies, mit denen die Serie anfängt. Es gibt am Anfang drei Rookies. Einmal John Nolan, gespielt von Nathan Fillion. Den kennst du bestimmt von diversen Headerbildern von unseren Artikeln. Dann die zweite im Bunde ist Lucy Chen, gespielt von Melissa O'Neill. Auch mittlerweile einer der absolut wichtigsten Teile der Serie.
Ist das der eine Teil von Jen Ford?
Das ist der Chen-Teil von Jen Ford, genau. Okay. Lucy Chen und Tim Bradford sind ja eins der beliebtesten On-Off-Pärchen der Serie. Und der dritte ist Jackson West, gespielt von Titus Macon Jr., damals genannt. Ich glaube, mittlerweile nennt er sich Titus Macon. Und ja, er war wichtiger Teil des Hauptcasts bis zu seinem Ausscheiden aus der Serie. Dazu muss man sagen, er selber hat nach der dritten Staffel gesagt, er will nicht länger Teil der Serie sein. Deshalb mussten sich die AutorInnen irgendwas überlegen. Wie schreiben wir ihn raus? Ohne dass er noch mitspielt, ohne dass er selber sagen kann, warum er jetzt weg ist. Dann haben sie sich aber leider was ziemlich, ziemlich Doofes ausgedacht.
Oh nein.
Und zwar einen richtig unnötig tragischen und brutalen Tod, der völlig unnötig war. Ich kann da einmal ganz kurz erklären, wie er stirbt. Er wird gespielt von einem Double, das man nur von hinten sieht, mit einer Maske auf dem Kopf, über eine Überwachungsaufnahme. Und da wird er in den Rücken geschossen und fällt so in den Kofferraum. Das ist das, was wir, die eine Szene, die wir von ihm sehen in Staffel 4 und alle anderen sehen das über eine Überwachungsaufnahme und sind halt schockiert und traurig und naja, dann ist er weg.
Ist das so ein bissiger Metakommentar von den AutorInnen gewesen, dass er ihn in den Rücken geschossen hat? Oder?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube ehrlich gesagt, dass sie da wirklich, wirklich nicht gut genug drüber nachgedacht haben, weil das, was das alles so traurig macht und Fans auch sehr aufgeregt hat und was mich persönlich auch extrem getroffen hat, war, dass das der einzig queere Charakter der Serie war. Und es war auch der Charakter, der über den in Staffel 3 Rassismus innerhalb der Polizei verhandelt wurde. Er ist nicht nur ein queerer Charakter, er ist auch Teil der schwarzen Community und dass ausgerechnet dieser Charakter so einen üblen Tod stirbt. Und auch der einzige Hauptcharakter in späteren Staffeln ist, der einen üblen Tod stirbt, ist wirklich blöd.
Meinst du, es hätte auch einfach eine Versetzung? Hätte das genau die gleiche Wirkung gehabt?
So haben sie es ein paar Staffeln später. Ich will niemanden spoilern, ich sage keine Namen, aber genauso haben sie es ein paar Staffeln später mit einem Charakter gemacht, wo der Star gesagt hat, zwischen zwei Staffeln, ich will nicht länger dabei sein. Da gab es dann halt ein Gespräch zwischen Nolan und noch einem anderen Polizisten. Hey, was macht der eigentlich? Ja, der ist jetzt dort und dort. Und genauso hätte man es auch machen können. Die Serie hat nicht profitiert von seinem Tod.
Also würdest du sagen, ist die Serie besser oder schlechter geworden?
Sie ist definitiv schlechter geworden, zumal sie keinen Ersatz für ihn gefunden hat. Es gibt bis dato, und wir sind jetzt schon 3 oder 4 Jahre später, keine weitere queere Figur im Hauptcast. Es gibt sehr viele heteronormative Beziehungen in dieser Serie. Könnte ein bisschen mehr Vielfalt vertragen.
Es kommen ja vielleicht noch mehr Staffeln. Das ja, die Chancen gibt's noch bestimmt.
Ich hoffe, es können wahrscheinlich noch 50 Staffeln. Ich hoffe, dass sie es irgendwann noch mal schaffen, einen guten queeren Charakter zu schreiben, so wie Jackson West einer war.
Das heißt, das ist für dich so der schlimmste Tod der Serie oder der alles veränderndste?
Ja, definitiv. Es gab in Staffel 1 einen schlimmen Tod, aber da kannte man ja alle Charaktere noch nicht so und der war auch wirklich dafür da, die Serie, also das war die damalige Captain quasi in Staffel 1, das war dafür da, die Serie einfach zu zeigen, okay, hier ist niemand sicher, das wurde da etabliert, aber die Serie lebt davon, dass die Leute eine große Familie sind, wo man sich jede Woche hineinbegibt, denen man auf Streife folgt und das hat die Serie wirklich nicht nötig. Es trifft mich nach wie vor.
Oh, gut, dann machen wir kurz den Deckel wieder
Downer.
Zu. Ich lasse dich jetzt einmal kurz weinen und du darfst am Schreibtisch weinen und die nächste Person reinholen. Aber wir sehen uns nochmal wieder und dann weinen wir gemeinsam.
Ich gehe jetzt ins Kämmerchen weinen und dann komme ich wieder mit ein paar Taschentüchern zu dir zurück.
Okay. Und jetzt heiße ich Patrick. Herzlich willkommen.
Hallo.
Was hast du mitgebracht? Welche Serie heute?
Ich habe Succession mitgebracht. Eine meiner Lieblingsserien der letzten 5 bis 10 Jahre oder so.
Mhm.
Und ja, die habe ich mitgebracht wegen einer speziellen Episode, die mit einem ja Figurentod aufwartet, der sehr überraschend und schockierend ist.
Genau, letzte Spoilerwarnung, bevor wir gleich einsteigen. Vielleicht noch kurz die Basic Facts. Insgesamt gab es 4 Staffeln von Succession.
Genau, die Serie ist von 2018 bis 2023 ausgestrahlt worden und ihr könnt alle 4 Staffeln bei Wow im Abo streamen. Und die Folge, über die wir reden, oder das schreckliche Ereignis, was da passiert ist, ist in der finalen Staffel, in der 4. Staffel passiert, und zwar in der 3. Folge schon. Was wohl auch einer der Gründe ist, warum diese Folge oder der Tod so für Wirbel gesorgt hat.
So, letzte Chance. Wegklicken oder weghören. Sonst geht's jetzt. Um wen geht es? Der erwartbare Tod, könnte man vielleicht so sagen, oder? Auf den alles hingebaut hat.
Genau, es geht um den Tod von Familienoberhaupt Logan Roy. Es geht eigentlich in der Serie darum, dass schon ab Staffel 1, Folge 1, alles darauf ausgelegt ist, dass er irgendwann mal sterben wird. Er wird schon eingeführt in der Folge, dass er gesundheitliche Probleme hat, dass es schon sehr bergab geht mit ihm, und die ganze Serie sich eigentlich ja darum dreht, wer von seinen erwachsenen Kindern, von denen 3 von 4 sehr stark in seinen Medienunternehmen verstrickt sind, wer da diese Nachfolge antreten kann, wer das übernehmen wird. Und daraus entstehen ja sehr viele Intrigen und Konflikte. Das wird ja immer wieder, die Serie, auch als so eine Art Game of Thrones in der Medienlandschaft verglichen. Und die 3. Folge der 4. Staffel, Connors Hochzeit, kommt da mit dem Knall um die Ecke, dass er schon ziemlich, nicht ziemlich früh, aber halt überraschender, als es wahrscheinlich die meisten Fans auch erwartet hatten, dann tatsächlich auch stirbt. Er ist in der Folge in einem Privatjet unterwegs nach Norwegen, wo er einen ziemlich wichtigen Deal abschließen muss, wo es eigentlich darum geht, dass die Firma oder dieser ganze Medienkonzern dann doch noch verkauft wird. Und es kam auch überraschend, weil er zwar in der 1. Staffel ja sehr schwächlich und kränklich erstmal eingeführt wurde, aber er im Lauf der Serie doch noch, oder im Lauf der Staffeln bis zur Staffel 4 doch noch bewiesen hat, dass er immer noch die Strippen zieht und die
Weil
Macht in der Hand hat,
dass seine Kids einfach nicht fähig genug sind.
Genau, er will eigentlich überhaupt nicht an irgendwen von denen die Macht abgeben und will immer noch bis zum letzten Atemzug alle Geschicke leiten, und die 3. Staffel endet dann auch mit einem ziemlich krassen Power-Move, wo er dann nochmal alle praktisch hintergangen hat und dann nochmal wirklich sie alle so aus dem Spiel eigentlich schubsen wollte, und deswegen ist es umso überraschender gewesen, dass er dann wirklich in Staffel 4, Folge 3 dann doch schon stirbt. Und ich finde die Folge neben dem Schockfaktor auch einfach genial erzählt und inszeniert, weil man praktisch auch gar nicht wirklich aktiv sieht, wie er stirbt. So, man, Tom, der Mann von Schiff, ist in dem Flugzeug dabei unter anderem, und er kontaktiert die anderen eigentlich auch und setzt sie da in Kenntnis, dass er praktisch gerade schon stirbt, so gut wie gestorben ist, und man sieht diesen Tod, also er hat dann wieder so eine Art Schwächeanfall, Zusammenbruch, die Atmung setzt aus, und man weiß schon, es werden jetzt die letzten Momente, Atemzüge sein von diesem Mogul-Oberhaupt, und dann bekommen praktisch die Kinder, die sich eigentlich alle auf dem Weg zur Hochzeit von Connor, dem 4. Sohn, befinden, der im Prinzip die ganze Serie lang gar nichts als einziger von denen mit den ganzen Geschäften vom Vater zu tun haben will, und es wird dann sozusagen inszeniert, dass alle nochmal am Telefon die Chance bekommen, ihm irgendwas mitzuteilen, während sie eigentlich gar nicht wissen, ob er das überhaupt noch registriert. Er ist schon, liegt da praktisch im Sterben, ist in die letzten Momente, und ja, es ist ein total emotionaler Moment, weil die Serie, dadurch, dass sie eigentlich so überraschend mit der Tür ins Haus fällt, mit diesem Tod, überträgt sie eigentlich dieses Ohnmachtsgefühl, was alle Kinder von ihm haben, dann auch in diesem Moment auf den Zuschauer, auf die Zuschauerin, weil sie praktisch genauso überrumpelt werden und jetzt in dem Moment total nochmal eigentlich auf so was pures Menschliches reduziert sind, weil sie ja eigentlich die ganze Serie lang total viele Konflikte mit ihm hatten und eigentlich im Staffel 3 Finale ja nochmal wirklich dieser schockierende Moment kam, wo er sie wirklich nochmal alle hintergeht und sie diesen puren Hass und dieses Betrogensein ihm gegenüber noch empfinden zu Beginn der 4. Staffel, und aber wirklich man merkt, dass sie auch nur Menschen sind und Kinder von diesem Mann und dann auch wie so fast schon wie kleine Kinder wirken am Telefon und dann nochmal sagen so, Daddy, es tut mir leid, auch wenn ihr teilweise hier kennen, sagt am Telefon so, ich kann dir nicht wirklich verzeihen, aber in dem Moment trotzdem sagt er zu ihm, dass er ihn liebt und als Vater natürlich trotzdem total geschockt ist und sich alle nochmal irgendwie von ihm verabschieden wollen und mit den Worten dringen, was die ihm da sagen sollen, und das ist einfach ein total emotional überwältigender Moment, den die Serie da wieder genial reinschreibt, und dann auch dafür sorgt, dass wirklich, ja, Succession da in dieser finalen Staffel, das ist ja auch das Ding, man weiß, während man das geguckt hat schon, es ist jetzt das Finale, man rätselt schon ein bisschen so, wie wird's passieren, wann wird's passieren, aber ja, die Serie schafft es dann wirklich nochmal dadurch eine neue Dynamik und Spannung auch da reinzubringen in diese letzten Folgen, und deswegen ist es einfach ein total, ja, genialer Moment, der in Erinnerung bleibt und einen wirklich so nochmal den Boden unter den Füßen wegzieht und ja.
Wirkt am meisten, wenn man vorher komplett unvorbereitet in diese Staffel startet.
Auf jeden Fall, ja.
Du hast es schön gesagt, dieses Ohnmachtsgefühl. Also ja. Ich war auch, glaube ich, die ganze Folge lang über ohnmächtig.
Ja.
Man wusste gar nicht so, scheiße, was passiert hier gerade?
Ja, es bringt auch nochmal die großen Stärken oder die Stärke der Serie auf den Punkt, dass es wirklich halt so komplexe Anti-Helden, Anti-Heldinnen sind, die da eingeführt werden und man sich ja in der Serie immer wieder mit so einer Hassliebe auch auseinandersetzen muss zu einzelnen Charakteren. Und gerade Logan Roy, der von Brian Cox wirklich genial gespielt wird, da als oftmals so ein richtiges Ekelpaket, so den man auch wirklich hasst, aber der natürlich auch dieses fiese Charisma da mitbringt durch seine ganzen Dialogzeilen, die er da immer wieder raushaut, und dann eben, ja, dieser Moment, wo er dann gestorben ist, wo und man den seinen Kindern dabei zuschaut, wie sie reagieren, da hinterfragt man sich natürlich auch selbst so, wie man in diesem Moment jetzt sich emotional verhalten soll oder so. Also es ist total genial, großartig umgesetzt und absolut einer der überraschendsten, schockierendsten, in dem Sinne, Figurentode der jüngeren Fernsehgeschichte.
Der die Serie noch besser gemacht hat oder schlechter?
Also schlechter auf keinen Fall.
Das ist ein Wort, was man bei Succession nicht benutzen
kann. Nee, ich habe ja schon am Anfang gesagt, ich finde die Serie absolut meisterhaft. Und ich kann jetzt gar nicht genau sagen, ob es die Serie auch nochmal besser gemacht hat. Aber auf jeden Fall war es in diesem Finale, das sowieso nochmal ein einziger Höhepunkt war, diese vierte Staffel, war es nochmal so ein neues Ausrufezeichen, das da gesetzt wurde, sodass sie da wirklich nochmal einen starken Einfall hatten, der wirklich eben, wie gesagt, da nochmal eine ganz neue Dynamik und emotionale Spannung da eingebracht hat, und deswegen war es auch ein großartiger Moment, eine Serienfolge, die einfach total, auch wo man sich, glaube ich, auch daran erinnert, wenn man die Serie mitgeschaut hat, so diese Folge, die dritte, ist am 9. April 2023 ausgestrahlt worden, und es war halt wieder auch so ein Moment, wo das Internet kurzzeitig in Flammen stand und so ganz viel diskutiert wurde, und wenn man die Folge auch nicht schnell genug geguckt hat, dann musste man wieder sehr vielen Spoilern ausweichen oder hatte das Pech, dass man das vielleicht auch schon wusste dann sehr schnell, aber ja, so ist es ja auch mittlerweile heutzutage, da muss man schnell sein, dranbleiben, damit man da nicht schon so ein riesiges Ereignis von Game of Thrones Level fast schon irgendwie verpasst.
Ist dann so eine Serie, wo man montags früh vor der Arbeit auch noch schnell die Folge geschaut hat, um nicht gespoilert zu werden.
Ja.
Ja, dann vielen lieben Dank, Patrick.
Sehr gern.
Succession. Und dann darfst du mir gerne die Esther einmal reinholen.
Das mache ich. Ciao.
So, mein nächster Gast kommt gerade frisch zu Pferde ins Studio hereingeritten. Hallo Esther.
Hallo Max.
Iha. Wenn zu sagen, um welche Serie es geht.
Ihr könnt es sich überhaupt nicht ahnen. Es geht natürlich um Yellowstone.
Willst du einmal die Basic Facts? Yellowstone, wie viele Staffeln gibt es? Wo gibt es Staffeln?
Es gibt 5 Staffeln Yellowstone. Die Serie lief von 2018 bis 2024. Sie ist also wirklich im Dezember letzten Jahres erst zu Ende gegangen. Aber, natürlich mit dem großen Aber, die letzte Hälfte der 5. Staffel, die kam ja so mit 1,5 Jahren Verzögerung, fast 2. Das heißt, die gibt's in Deutschland aktuell nur bei AXN Black. Kann man zum Beispiel als Amazon-Kanal auch 7 Tage gratis einfach mal abonnieren und durchgucken, wenn man das möchte, im Probeabo.
Und bei Magenta TV.
Genau. Und ansonsten gibt's halt 4 Staffeln Yellowstone bei Netflix, bei Prime, bei Magenta TV, Paramount Plus. Und Paramount Plus hat ansonsten auch alle 5 Staffeln halt bis auf die letzte Hälfte. Es ist kompliziert in Deutschland, Yellowstone zu gucken.
Ja. Genau, wenn ihr die Serie nicht komplett gesehen habt, dann kommt hier, glaube ich, die Spoilerwarnung. Denn um welche Staffel geht es, um die wir sprechen?
Um die zweite Hälfte der 5. Staffel.
Genau.
Konkret die erste Folge aus der 2. Hälfte der 5. Staffel.
Genau, um welche Person geht es und warum?
Also ihr wurdet gewarnt, wenn ihr noch nicht durch seid mit Yellowstone, dann geht jetzt weiter. Aber in der 9. Folge von Staffel 5, die am 10. November 2024 gesendet wurde, als erste von den abschließenden 6 Folgen, stirbt Kevin Costners John Dutton. Oh. Wobei man natürlich dazu sagen muss, da
jetzt
gibt's
hatten wir eben schon Succession.
Man muss dazu sagen natürlich, dass Kevin Costner aussteigt aus Yellowstone, war ja lange ein Gesprächsthema. Ich glaube, kein Yellowstone-Fan ist daran vorbeigekommen, dass er dann nicht mehr dabei sein wird in den letzten 6 Folgen.
Mhm.
Das heißt, es war irgendwie schon klar, sie müssen ihn irgendwie rausschreiben. Und wie passiert das?
Also es war jetzt kein geplanter Tod, der genau, von Anfang an so ausgelegt war.
Als wir frisch und fröhlich aus Staffel 5a gegangen sind, dachten wir, die Welt ist noch in Ordnung und Yellowstone wird schön zu Ende geführt.
Oh, jetzt reitet er mit seinen Kühen nach Texas und
genau, ja. Und jetzt haben wir diesen besonderen Fall, dass sich halt Kevin Costner, eigentlich der große Star der Serie, mit dem Showrunner und Serienschöpfer Taylor Sheridan überworfen hat. Ihr könnt es nachlesen, bei Movieplot haben wir unglaublich viele Artikel dazu. Kurz runtergebrochen ist, Kevin Costner wollte sein eigenes Horizon drehen und nicht so viel Zeit am Yellowstone-Set mehr verbringen und dann wurde dafür zusammengekürzt.
Es gab Kommunikationsprobleme.
Genau, und dann haben sie ihre Anwälte eingeschaltet und dann war sowieso alles vorbei und er wurde rausgeschmissen und dann wurde auch gesagt, na, dann machen wir halt Yellowstone auch ganz zu Ende dann nach den letzten 6 Folgen.
Das heißt, es ist auch wieder so ein Fall von einem Figurentod, der
große Kreise gezogen hat.
Ja, aber der auch inszeniert wurde, nachdem die Person nicht mehr zur Verfügung
genau,
stand.
Genau, man konnte also nicht mehr Kevin Costner zurückholen und musste jetzt irgendwie damit umgehen.
Wie ist es denn passiert? Er wurde erschossen, ne?
Genau, und zwar gleich zum Beginn des Mid-Season-Starts, was ich der Serie tatsächlich zugute halte, denn natürlich haben sie alle gefragt, was passiert jetzt mit Kevin Costner und da ging es dann einfach Schlag auf Schlag. Ja, wir haben sofort präsentiert bekommen, was jetzt los ist, was Sache ist, damit wir darüber irgendwie hinwegkommen können. Da wird nämlich John Dutton tot aufgefunden in seinem großen Anwesen, Haus, Governor's Mansion und einige glauben dann erstmal an Selbstmord. Hat der sich etwa umgebracht, der große John Dutton? Dem ist natürlich nicht so und es wird auch nicht so inszeniert, obwohl es da im Vorfeld, glaube ich, bei der Berichterstattung etwas Irritation gab, dass sogar Kevin Costner drauf regelte und sagte, das ist aber untypisch, dass mein Charakter sich so das Leben nehmen würde. Aber es ist natürlich gar nicht so. Es wird relativ schnell klar, dass jemand das so inszeniert hat, dass es erstmal so aussehen soll und dass da jemand ganz anderes hintersteckt. Aber es ist natürlich erstmal für uns interessant, wie wird das inszeniert? Wir gehen da in dieses Anwesen rein und sehen dann einen Körperdouble quasi so von hinten, hat grob die Statur von Kevin Costner und man kann es sozusagen als ihn gut lesen, ist aber nur ein ganz kurzer Blick und das eigentliche, die Reaktion auf den Tod findet dann über seine 2 Kinder Beth und Casey statt, die einfach darauf reagieren, natürlich total entsetzt, was da passiert sein könnte und dann sehen wir auch nicht mehr, viel mehr von ihm, denn ist halt kein Kevin Costner da, auch wenn in vielen Trailern vorher er immer noch mal aus irgendwelchen alten Sequenzen zurückgeholt wurde, wahrscheinlich um das Publikum noch mal anzulocken.
Das heißt, welche Auswirkungen hatte der Tod auf die Serie? Ist ja schon jetzt die Patriarche, der Patriarch der Serie, der stirbt.
Der Patriarch ist tot und deshalb endet auch die Serie.
Ja.
Es ist tatsächlich so natürlich, dass sie sich auch im Vorfeld dann dazu entschieden haben, okay, wenn wir jetzt Kevin Costner nicht zurückholen können, dann müssen wir das jetzt einfach zu einem Abschluss bringen. Finde ich, glaube ich, auch die beste Entscheidung, als das jetzt noch in die Länge zu ziehen. Dann regen sich Leute auf, dass sie keine Lust haben auf die restlichen Duttons. Was ich aber ungerecht finde, für mich war Yellowstone nie eine komplette Kevin Costner Show, sondern ich habe, klar, vielleicht habe ich am Anfang wegen Kevin Costner eingeschaltet, aber es waren ja auch viele andere sehr spannende Figuren, denen ich dann nachspüren konnte. Insofern, ja, ist das jetzt, glaube ich, einfach die beste Lösung, die sie wählen konnten, um damit umzugehen. Eine Neubesetzung hätte sich für mich falsch angefühlt. Es war ja zwischendurch mal im Gespräch, holen sie jetzt einfach irgendjemand anderen, der Kevin Costners Figur verkörpert, aber ich glaube, da wären sie einfach nicht rangekommen oder das irgendwie ganz offscreen zu verlagern. Insofern haben wir da zumindest eine greifbare Leiche, mit der wir Abschied nehmen können.
Ich glaube auch so mit dem Tod selbst habe ich gar nicht so die Probleme, weil die Serie halt von Beginn an, von der ersten Folge an eigentlich schon so aufgebaut war, dass es irgendwann die Geschichte der Duttons darauf hinausläuft.
Es ging ja um die Nachfolge immer, genau, er ist
genau,
der Patriarch.
Es war ja die Succession, ne?
Genau, er ist schon älter, er wird also irgendwann die Ranch weitergeben müssen an seine Kinder.
Das war zumindest in Staffel 1, bis er dann auf wundersame Weise geheilt war und doch
genau,
nicht krank war.
Genau, er wurde ja auch zwischendurch mal irgendwie angeschossen und hat es dann alles überlebt und jetzt kam halt die Situation, dass sie jetzt endlich mal diesen Kreislauf von, wir kämpfen um unser Land, aber John Dutton ist immer noch der Patriarch, durchbrechen mussten. Und deshalb finde ich eigentlich das Argument, was dann gleich natürlich bei ihnen aufschreit, das hat die ganze Serie zerstört, finde ich eigentlich nicht berechtigt. Denn so kam jetzt endlich mal Schwung auch in die Sache, dass wir in eine andere Richtung uns mit Yellowstone weiterentwickeln mussten. Also ist jetzt nicht die Katastrophe geworden, die man da erwarten könnte. Ich habe da auch einen Meinungstext so geschrieben, können wir auch gerne noch mal in den Shownotes verlinken.
Obwohl es, glaube ich, dann schon ein sehr krasser Bruch ist, wenn man die Staffel durchbinscht und du hast dann das Ende von Folge 8 und dann direkt in der nächsten Folge denkst du, hä, was zur Hölle ist jetzt passiert? Ne?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und deswegen, klar, musste sich die Serie und mussten sich die Figuren da auch neu definieren. Und insofern finde ich spannend, man hat sich auch die ganze Zeit gefragt, wie endet denn jetzt Yellowstone und wer tritt denn jetzt die Nachfolge an? Und irgendwie ist es dann am Schluss so, John Dutton ist tot und irgendwie ist die Yellowstone Ranch jetzt auch nicht mehr in dieser Weise existent, in der sie wie kannten, sondern wir nehmen von allem gefühlt Abschied. Also vielleicht auch so ein Stück weit von, er stand für diese Ranch auch ein, die jetzt mit ihm dann stirbt.
Oh.
Also irgendwie dann auch Symbolcharakter, glaube ich, auch wenn es nicht so geplant war von Anfang an. Also mich hätte auch interessiert, wie wäre denn die Serie zu Ende gegangen, wenn sie jetzt ihre, weiß ich nicht, 7 Staffeln, die ja ursprünglich geplant waren, hätten drehen können mit Kevin Costner. Wäre das auf das gleiche Ende hinausgelaufen oder?
Ich glaube, er wäre dann abrupt in der allerletzten Folge gestorben, so wie es in allen anderen Yellowstone-Serien bisher passiert.
Ja, wahrscheinlich. Und dann hätten sie einfach noch eine Schleife draufgesetzt und gesagt, genau. Fertig.
Genau. Ja, wir haben ja noch ein paar Yellowstone-Serien vor uns. Mal gucken, wie die dann damit umgehen mit Charaktertoden. Aber ich würde schon sagen, das hat schon wirklich vor allem die Reaktion von Beth und Casey, wie sie auf den Tod reagieren, das hat schon wirklich getroffen als Fan auch.
Ja, und wenn wir natürlich auch noch wissen, dass Jamie da irgendwie mit drin steckt, also er hat es nicht direkt in Auftrag gegeben, aber so indirekt und dass er dann natürlich dann auch zur Verantwortung gezogen wird in alter Western-Manier, da passt das dann irgendwie auch doch, dass es natürlich auch Kreise zieht. Und obwohl jetzt Kevin Costners John Dutton in den letzten 6 Folgen nicht mehr als Schauspieler präsent war, war ja trotzdem die Figur diejenige, die alle Taten noch danach gesteuert hat, die Figuren dann noch angegangen sind. Deswegen, kann man jetzt nicht sagen, er war dann völlig weg vom Fenster, sondern sein düsteres Vermächtnis hat noch seine Kinder beeinflusst. Und klar wird mir jetzt diese Szene von John Dutton ist tot nicht als großes Serienhighlight in Erinnerung bleiben. Und auch die letzten 6 Folgen waren jetzt nicht das große Ereignis von Yellowstone, was man sich vielleicht von einem Serienfinale erhofft hätte. Aber im Großen und Ganzen bin ich dann doch zufrieden, was sie draus gemacht haben.
Man hat ja immer noch die fantastischen ersten 3 Staffeln der Serie gehabt.
Genau, und die tollen Spin-offs.
Genau. Dann vielen lieben Dank.
Danke dir, Max.
Und dann darfst du die Andrea nochmal zurückholen.
Mach ich.
So, ein kleines Déjà-vu. Jetzt sitzt die Andrea wieder im Podcast. Hallo.
Hallöchen.
Genau, warum sitzt du wieder hier? Wir beide haben nämlich noch 2 ganz frische und aktuelle Serientode zu besprechen und ich würde sagen, ich mache mal den Anfang, das heißt, du darfst mich ausfragen. Vorweg einmal ganz kurz, noch unser lieber Kollege Mario ist heute leider krank.
Und
gute Besserung, Mario. Genau, er wollte nämlich eigentlich mit mir an dieser Stelle nochmal über The Last of Us sprechen, weil wir beide natürlich auch eine Review im Podcast hier gemacht haben zu Staffel 2 und da gab es so eine Sache, die da passiert in der 2. Staffel, über die wir noch nicht sprechen durften, konnten und hier um den heißen Brei herumgetänzelt sind und dafür springt aber jetzt Andrea einmal ein. Vielen lieben Dank dir und gute Besserung nochmal an Mario, weil ich glaube, das hat uns alle getroffen, das was passiert in The Last of Us Staffel 2.
Ja, und ich habe mir auch den Podcast von euch beiden angehört und wo ihr so gesagt habt, ja, ich habe beide die Spiele nicht gespielt und ich dachte, ich möchte gerne mitreden in diesem Podcast, weil ich habe die Spiele gespielt, also trifft sich das ja vielleicht ganz gut, dass ich jetzt auch hier sitze.
Genau, es geht konkret um Staffel 2 von The Last of Us. Also wenn ihr die neue Staffel noch nicht angefangen habt und euch nicht spoilern lassen wollt, dann springt jetzt zum nächsten Kapitel, was noch spoileriger ist, oder beendet gleich den Podcast und kommt einfach nochmal zurück, wenn ihr es gesehen habt. Genau, ansonsten, jetzt wird nämlich hart gespoilert. Zuerst nochmal die wichtigsten Fakten. The Last of Us, eine Horror-Drama-Serie und Adaption der Videospiele The Last of Us und The Last of Us
Part 2
aus dem Hause Naughty Dog. Die läuft seit 2023 bei HBO. Staffel 3 ist mittlerweile auch schon offiziell bestellt und das Ganze könnt ihr bei Sky und Wow streamen. Und jetzt geht es natürlich um die 2. Staffel, konkret um Staffel 2, Folge 2 mit dem Titel Durch das Tal, Through the Valley. Und es geht um den Tod von Pedro Pascals Hauptfigur Joel Miller.
Ich habe die Taschentücher vergessen, fällt mir gerade ein. Mist.
Nein.
Tut mir leid, Max, da musst du jetzt durch.
Der Schmerz ist noch recht frisch, weil die Folge wurde erst vor wenigen Wochen im April ausgestrahlt.
Genau. Erzähl doch mal, warum das so krass ist, dass diese Figur stirbt.
Genau, vielleicht erstmal, was ist denn überhaupt passiert mit ihm? Wir erinnern uns zurück, am Ende von Staffel 1 tötete Joel ein ganzes Krankenhaus voller Menschen, voller Fireflies, um Ellie vor dem Tod zu retten und dabei war auch darunter ein Arzt, dessen Tochter Abby sich daraufhin blutige Rache an Joel schwört. Und Staffel 2 spielt nun 5 Jahre später und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo Abby gemeinsam mit ihrer Gruppe nach Jackson kommt. Und eigentlich eher so durch Zufall fällt sie genau dem Mann in die Arme, den sie sucht.
Er rettet sie ja sogar.
Ja, er rettet sie. Und sie und ihre Gruppe überwältigen daraufhin Joel und seine Begleiterin Dina in einer abgeschiedenen Hütte, wo Abby all ihren aufgestauten Hass auf den Mann, der ihren Vater getötet hat, mit Hilfe eines Golfschlägers rauslässt.
Auch und mit Hilfe ihres Fußes, mit Hilfe ihrer Hand, aber auch mit
vollem Körpereinsatz.
Voller Körpereinsatz und Golfschlägereinsatz.
Also erstmal ist das extrem brutal dargestellt, wie einfach dieses zermatschte Gesicht von Joel, während sie immer auf ihn einschlägt, zu sehen. Aber was die Serie halt die Szene besonders tragisch macht, ist halt, sobald Ellie da reinstolpert in die Szenerie und hilflos mit ansehen muss, wie ihre Vaterfigur, quasi Vaterfigur, getötet wird mit so einem abgebrochenen Golfschlägerschaft.
Ja, letztlich auch der einzige Mensch jemals, den sie kannte, der sich wirklich um sie gesorgt hat mit elterlichen Vibes in ihrem gesamten Leben.
Und da schwingt einfach so viel mit, weil es gab noch so viel, was nicht gesagt wurde. Es gab einen Konflikt zwischen den beiden, der nicht gelöst wurde. Und jetzt wird er so aus ihrem Leben herausgerissen. Und was natürlich auch für das Publikum sehr krass ist, weil er war ja eigentlich die Hauptfigur der Serie. Also er und Ellie, aber er eigentlich noch ein bisschen mehr.
Ja, noch ein bisschen mehr. Ist ja auch in den Spielen so, dass er klar der Protagonist ist, den man spielt im ersten Spiel, was dann im zweiten Spiel aufgeweicht wird. Aber das als Serie zu sehen, ist ja sehr ungewohnt.
Genau. Man könnte jetzt natürlich erstmal denken, wenn man die Vorlage nicht kennt, hat Pedro Pascal keine Zeit mehr gehabt? Warum steigt er aus nach zwei Folgen? Ist natürlich nicht so, weil dieser große Umbruch in der Story halt auch in der Videospielvorlage von der schon vorgegeben ist. Und das war einfach extrem heftig inszeniert. Also ich wusste, was passiert und trotzdem habe ich am ganzen Leib gezittert, als es passiert. Wie ging es dir? Wie ging es dir denn beim ersten Mal zu, oder wusstest du das schon, als du das Spiel gespielt hast, dass es passiert?
Also das ist eine ganz lustige Geschichte. Ich bin
ganz lustig.
Um das Ganze mal ein bisschen aufzulockern hier. Ich habe das erste Spiel nicht gespielt und mein Freund hat das zweite Spiel angefangen ohne mich. Und dann bin ich zufällig reingestolpert, als er gerade diese Szene gespielt hat, also diese Cutscene gesehen hat, wo, wie auch im Spiel, Joel mit dem Golfschläger zerknüppelt wird. Und er guckt mich so an. Was passiert hier? Und da bin ich, da war ich gehuckt. Da habe ich mich hingesetzt und dann haben wir das ganze Spiel gemeinsam durchgespielt. Und also das war mein Einstieg. Und er hat mir dann halt erklärt, wie krass das ist, dass diese Figur gerade stirbt, weil es ja auch für die Fans der Spiele die Identifikationsfigur war. Ne? Und man kennt das ja auch von anderen Kombinationen, die oft sehr gerne geguckt werden, wie bei The Witcher, das sind Geralt und Ciri, immer so die Papa-Figur und die coole Tochter-Figur. Und dass du dann halt diesen...
Oder um bei Pedro Pascal zu bleiben, The Mandalorian, der Space-Papa und sein Space-Baby.
Man kann ja auch direkt bei Pedro bleiben. Und ja, es gab damals bei dem Spiel schon einen extremen Aufschrei. Viele haben das absolut verteufelt. Ich find's genial. Ich find's genial, weil sie sich einfach wirklich getraut haben, aus dem zweiten Spiel was komplett anderes zu machen. Und man erfährt aber halt dann erst im Verlaufe der Geschichte, warum, und versteht dann die Entscheidung und wie sich die Gewichtung der Charaktere verschiebt und was wirklich erzählt werden will und erzählt wird dann im zweiten Spiel oder jetzt halt in Staffel 2 und 3 und vielleicht 4, wir wissen es noch nicht genau.
Mal gucken. Also auf jeden Fall so durch diesen, also in der Serie ist es ja genauso, also durch diesen erschütternden Akt der Gewalt wird halt thematisch die Serie geht in eine komplett andere Richtung plötzlich. Das vorher war das ja eher so ein bisschen postapokalyptischer Roadtrip und wir haben jede Folge immer so verschiedene Arten gesehen, wie Menschen überleben in dieser Zeit oder um Liebe kämpfen. Und hier ist es halt jetzt so eine richtige Rache-Geschichte, beziehungsweise eine Geschichte über diese Spirale der Gewalt, aus der es vielleicht kein Entrinnen mehr gibt, in der sich die Charaktere wiederfinden und später halt so verschiedene Perspektiven, wie jemand etwas wahrnimmt. Also es ist schon eine ganz andere Serie, aber im Kern ist es halt trotzdem immer noch, also die Beziehung zwischen Ellie und Joel ist ja trotzdem immer noch das, was die Serie antreibt, auch wenn Joel nicht mehr da ist.
Ja.
Von daher, sie hat sich sehr verändert, aber irgendwie auch nicht. Und ich finde das total interessant, weil sie halt auch thematisch ungemein komplexer und herausfordernder wird und es sich nicht einfach leicht macht, einfach das Gleiche weiter zu erzählen wie vorher. Also das ist schon, sie stellt unbequeme Fragen, die Charaktere muss man auch hinterfragen, was die tun. Ich finde es einfach, ich hatte es auch in der Review zu Staffel 2 schon gesagt, dass ich auch die zweite Staffel viel besser finde noch als die erste.
Ich auch bisher.
Für mich hat die Serie viel besser gemacht. Bin schon sehr auf Staffel 3 gespannt. Ja.
Ja, die erste Staffel war schon sehr prototypisches, postapokalyptisches Road Grief, Field.
Trauma Bonding.
Trauma Bonding. Genau. Und das zweite Spiel, es ist wirklich herausfordernd. Also ich werde es niemals in meinem Leben nochmal spielen.
Oh Gott.
Weil es so hart ist, emotional. Und ich bin sehr gespannt, wie die Serie das weiter umsetzen wird. Da kommen ja noch Sachen. Also wenn ihr jetzt schon denkt, das war schlimm, da kommen ja noch Sachen. Und ich find's auch schön, dass sie ja Pedro Pascal weiter in der Serie halten mit einem kleinen Flashback. Diese Woche gab es ja schon, meintest du?
Also wenn man ihn nochmal sieht, diese Staffel, das war die Folge, die mich auch mit am meisten gebrochen hat. Ja, genau, The Last of Us, Staffel 2. Es gibt aber noch einen Serientod, der noch frischer ist als The Last of Us.
Der ist neu, den gab's noch gar nicht zu sehen.
Den gab's noch gar nicht zu sehen.
Zumindest nicht hier.
Genau, und ich als Fan bin aktuell noch in der Leugnungsphase, deswegen dachte ich lass dich einfach mal drüber sprechen.
Ich aber auch, Max, was machen wir denn jetzt?
Therapie. Wir stehen das gemeinsam durch, was passiert ist, genau. Um welche Serie geht es? Erstmal sagen, bevor gleich alle dann abspringen, aus Spoilergründen genau. Vielleicht.
Ja, es gibt auch viele, die Serie nicht gucken und vielleicht auch gar nicht mehr anfangen werden, weil sie schon 8 Staffeln hat. Deswegen, glaube ich, gibt es auch viele, die weiter zuhören jetzt, alle anderen. Ciao an dieser Stelle. Ciao und tut uns leid. Es geht um die Serie 911 Notruf LA, also das Original, nicht das Spin-off, das gerade zu Ende ging, Lone Star, sondern das Original 911 Notruf LA. So, ihr könnt es euch jetzt nochmal kurz überlegen. Und jetzt fahren wir fort. Also.
Es geht nämlich um die 8. Staffel, die noch nicht gestartet ist in Deutschland. Und zwar nämlich erst am Ende Mai kommt
Ende
sie jetzt
Mai.
Zu Disney Plus. Genau. Und dann startet sie aber, glaube ich, auch wöchentlich die Serie. Das heißt, die Folge, über die wir jetzt sprechen, kommt wahrscheinlich erst Anfang September in Deutschland.
Genau.
Deswegen meintest du, ein Tod, der vielleicht noch gar nicht stattgefunden hat.
Genau, ein Tod, den ihr noch gar nicht hattet sehen können. Vielleicht einmal ganz kurz für alle, die 911 nicht kennen. Was ist denn das? Das ist ja ähnlich wie The Rookie, so ein Action-Drama-Procedural, auch mit einigen Comedy-Elementen. Es geht um First Responders, also um Einsatzkräfte, die als erstes am Einsatzort sind. Vor allem geht's um Feuerwehrleute und halt um das 911-Telefonteam.
Das Callcenter.
Das Callcenter, das die Anrufe entgegennimmt und dann weiterleitet. Geht auch ein bisschen um Polizei, ein bisschen um viel auch um Rettungskräfte. Und ja, was passiert? Wer stirbt? Haltet euch mal fest. Es ist jetzt die 8. Staffel und wer einfach mal stirbt, ist der Hauptdarsteller von Minute 0 an. Also es gibt ein großes Ensemble, aber es gibt trotzdem einen klaren Hauptdarsteller, ne? Der dann auch immer groß vorne am Poster drauf ist, so wie Nathan Fillion bei...
Ich wollte gerade sagen, also es wäre, als würde Nathan Fillion
ja,
jetzt
das ist
sterben.
Wahrscheinlich ein guter Vergleich. Ja. Es wäre, als würde Nathan Fillion einfach mal in Staffel 7 so abgemuxt werden. Naja, weil es die Serie spannender macht. Genau. Was passiert denn? Ich kann ja mal kurz erklären, wie das alles zustande kommt. Also, passt mal auf. Der aktuellen 8. Staffel ich sag euch jetzt auch nochmal die Folge, in Folge 15. Sie heißt Lab Rats. Genau, ich glaube, wir kennen den deutschen Titel noch nicht der Folge.
Laborratten
wahrscheinlich. genau, es geht um Hauptfigur, wir haben sie ja noch nicht mal genannt, es geht um Hauptfigur Bobby Nash. Er ist Front und Center der Serie. Wir haben schon viele, viele, viele dramatische Hintergrundgeschichten mit ihm mitgemacht und Redemption Arcs Sucht, Clean, alles mögliche haben wir schon mit ihm mitgemacht. Und jetzt in Staffel 8, Folge 15, geht es um einen Virusausbruch. Es ist ja auch so eine richtig billige Art, jemanden abzumurksen. Naja, ein Virus bricht aus und es gibt halt nicht genug Gegenmittel. Und er opfert sich dann und gibt das letzte Gegenmittel seinem geliebten Kollegen. Und
wie halt ein Feuerwehrmann auch drauf geht, ne?
Wie ein Feuerwehrmann halt, und wenn er wenigstens verbrannt wird. Nee, das wäre auch nicht besser gewesen. Genau, und stirbt halt in einer höchst dramatischen Szene, wo er sich nochmal so ein bisschen verabschieden kann von seiner Frau, die Polizistin ist, Athena. und von seinem gefühlten Ziehsohn, der auch in seinem Rettungsfeuerwehrteam arbeitet. Ja, und dann geht er drauf. Und das war's. Ja, Max, vielleicht, ich weiß auch gar nicht mehr, was ich noch dazu sagen soll. Vielleicht sagst du nochmal, falls ich irgendwas vergessen habe gerade.
Das ging ja schon ungefähr 3 Wochen vorher los, bevor die Folge ausgestrahlt wurde. Da ging bei TikTok so ein Behind-the-Scenes-Video rum, wo eine große Beerdigung gedreht wurde. Mein Freund kam panisch auf mich zu. Stirbt Bobby? Und ich so, ich weiß von nichts. Nein, bestimmt nicht. Nein.
Kann nicht sein. Nein.
Und dann kam diese Folge tatsächlich und dachte, was zur Hölle? Warum? Also ich kann verstehen, also es ist auch die schlecht bewertete Folge der Serie.
Alle
und die danach auch
hassen es.
Niemand wollte es. Ich verstehe nicht, warum es passiert ist. Der Serienmitschöpfer und Showrunner Tim Minear hat auch gesagt, dass es ja eine kreative Entscheidung ist, weil ihm, also es klingt so ein bisschen, als wäre ihm die Serie zu langweilig geworden.
Ja, ich habe tatsächlich das genaue Zitat hier, das er gesagt hat, übersetzt auf Deutsch hat er gesagt, wenn nie wirklich etwas auf dem Spiel steht, stirbt die Serie. Ich wollte, dass sich das alles real anfühlt. Das ist das Falscheste, was du über 911 sagen kannst, weil der Kern der Serie ist, dass die absurdesten Dinge passieren. Ein Tsunami und Tornados.
Ein Kreuzfahrtschiff auf den Kopf gestellt.
Auf den Kopf gestelltes Kreuzfahrtschiff hat Bobby Nash überlebt. Tsunamis und Tornados.
Millionen von Bienen. Binado. Tornados und Binados.
Gerade, dass es keinen Sharknado gab in dieser Serie. All das wurde überlebt. Und dann kommt so ein doofer Virusausbruch. Die Serie wird geguckt, um sich in diese absurden Situationen zu begeben und am Ende kommt man als Familie gestärkt wieder raus. Da stirbt niemand dabei, zumindest also Millionen von anderen Leuten, aber nicht unsere Hauptcharaktere.
Und das ist halt das, was wehtut und wo man denkt, man merkt es auch an den Kommentaren der Fans, hat er nicht verstanden, was die Stärke der Serie ist?
Nur weil ihm langweilig geworden ist.
Genau, und es wirkt halt wirklich so, als ob niemand wollte das. Ich verstehe
auch nicht der Cast, auch nicht die Darstellenden, die
also
ranten
Peter Krause
teilweise.
Wollte das nicht. Man merkt, also die Interviews von Angela Bassett, die klingen immer sehr diplomatisch, aber man merkt schon.
Sie ist halt ein Profi, ja.
Sie ist ein Profi, aber man kann zwischen den Zeilen lesen, dass sie auch richtig sauer ist auf das, was passiert ist. Das war das Erste, an was ich gedacht habe, am Ende dieser Folge. Oh scheiße, jetzt steigt Angela Bassett als nächstes aus. Das ist doch das, was sie eigentlich so mitgehalten hat. Diese Beziehung zwischen den beiden, dass man mal so eine Ehebeziehung so langfristig in der Serie mitverfolgt, fand ich total schön. Und jetzt wird das halt alles aus der Serie rausgerissen.
Vor allem fand ich diese Ehe immer so faszinierend, weil die so dermaßen unterschiedlich sind. Und am Anfang habe ich gar nicht verstanden, warum sie die beiden zusammen geworfen haben. Aber ich fand es total spannend, das so mitzuverfolgen. So deren Beziehung, deren Ehe, wie das so funktioniert hat. Und ja, Angela Bassett gibt sich diplomatisch, das tun aber nicht alle. Herr Kenneth Choi, der Chimney spielt, der quasi gerettet wurde, der das letzte Gegenmittel genommen hat. Er wusste natürlich nicht, dass das letzte Gegenmittel ist, sonst hätte er es nicht genommen. Rantet ziemlich viel auf Social Media. Ungefähr, also jeder zweite Kommentar, den man irgendwo liest, wie blöd das ist, dass Bobby Nash umgebracht wurde, kommentiert er mit, ja, finde ich auch. Und nein, ich weiß auch nicht, warum das passiert ist. Also der ist richtig hardcore auf Karacho-Kurs. Ich bin mal gespannt.
Also es wirkt nicht so, als würde Tim Minear jetzt irgendwie Peter Krause in Schutz nehmen, weil er aussteigen wollte oder so.
Ja, nee, gar nicht. Also ich habe ein Interview von Krause selber gelesen. Es klang auch sehr diplomatisch und dass es ihm leid tut, dass es alle Leute so trifft. Aber ich glaube, er gibt sich erstmal diplomatisch. Vielleicht ist er auch froh, dass er wieder was anderes machen kann.
Und er ist ja den Rest der Staffel trotzdem noch da. Ist ja jede Folge gibt es ein Flashback, wo er immer auftaucht.
Ach, das wusste ich noch nicht. Hä? So einen auf Last of Us gemacht, oder?
Bisschen.
Nur
genau.
Dass es diesmal sehr unnötig war.
Genau. Und dann gibt's ja noch die Folge danach, nachdem er tot ist, halt diese große Beerdigung. Völlig fassungslos irgendwie bei diesem Tod. Natürlich, und jetzt so die übernächste Folge nach dem Tod, da merkt man schon, okay, irgendeine Stellschraube haben sie gedreht, plötzlich wirkt es trotzdem noch wie 911. Aber ich kann es trotzdem nicht verzeihen. Also natürlich ist es jetzt ein bisschen spekulativ, was das langfristig irgendwie für Auswirkungen auf die Serien hat. Aber wenn jetzt wirklich die ganzen Fans, die jetzt so aufschreien, sagen, wir gucken die Serie nicht weiter, dann könnte die 9. Staffel auch die letzte sein wahrscheinlich.
Ja, die Serie wurde ja schon abgesetzt, von, wie war das, von Fox abgesetzt und dann von ABC gerettet und verlängert. Mhm. Und die waren ja schon unter Druck und ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass das vielleicht deswegen geschehen ist, weil die Serie schon sehr unter Druck war, sich irgendwie noch weiter zu beweisen.
Und die Staffel war tatsächlich so gut bisher. Also
Ich habe das Gefühl, dass Tim Minear da ja die falsche Entscheidung getroffen hat.
Ja.
Ja, Tim. Zwei Fans hast du jetzt verloren.
Ich werde es trotzdem noch weiter gucken.
Ja, ich werde es auch weiter gucken, vor allem wenn 911 Lone Star, also das Spin-off, das ich auch sehr mochte, gerade zu Ende gegangen ist. Da kam gerade das Staffelfinale, als Serienfinale von Staffel 5, ebenfalls jetzt alles bei Disney Plus.
Es kommt ja bald noch eine dritte Serie. 911 Nashville, ja.
Ah, die wurde schon bestätigt. Ist das,
ja,
das spielen Country Stars?
Es spielen Country Stars im Hauptcast mit, ja.
Das erwarte ich, wenn eine Serie Nashville heißt.
Da sind die Notfälle einfach nur gebrochene Herzen, die mit Country Songs gerettet werden müssen.
Ich guck das.
Brennende Herzen, genau. Brennende Country Herzen. Ja, bin auf jeden Fall sehr gespannt, weil 911, ich kann mir schon vorstellen, dass die Serie trotzdem noch die Kurve kriegt und immer noch gut sein kann. Das ist nämlich so eine Serie, die so starke Schwankungen hat, was Qualität angeht.
Oh ja.
Also ich kenne keine Serie, die sich so krass qualitativ unterscheidet. Es gibt Folgen, die sehen billig gefilmt aus, wo du merkst, der Kameramann zittert gerade. Yeah. Und dann gibt es welche, die sehen richtig cineastisch aus. Und es ist sehr, sehr interessant, die Serie, wie die Produktion dahinter den Kulissen sich abwechselt teilweise.
Ja, auch die Storys sind ja also sehr viel Seifenoper mit drin, aber teilweise auch richtig stark gespielte Charaktermomente. Es ist von bis.
Eine Sache natürlich auch, warum er sich entschieden hat, Bobby zu töten, hat er gesagt, damit andere Charaktere jetzt mehr zu tun bekommen.
Naja, die Lücke muss natürlich gefüllt werden, klar.
Ich wünsche mir, dass Maddie nicht mehr wieder irgendwo entführt wird und dadurch in den Fokus rückt. Tim, überleg dir mal was Neues.
Naja, jetzt ist er ja gerade schon dabei, sich neue Sachen zu überlegen. Vielleicht überrascht er uns ja auch noch. Vielleicht kommen da ja auch noch ein paar gute Entscheidungen.
Sonst muss der Papa Ryan Murphy mal einschreiten.
Lass das mal den Papa machen.
Genau, damit sind wir auch schon durch mit der Gästerunde und unserer Auswahl an schlimmen Serientoden. Natürlich gibt's noch viele weitere herzzerreißende Serienabschiede, die dramatische Auswirkungen auf die jeweiligen Serien hatten und es jetzt nicht in unsere Auswahl geschafft haben. Hört auch gerne nochmal unsere erste Folge zu dem Thema Figurentode in Serien rein. Dafür müsst ihr aber ein bisschen weiter ins Feed scrollen. Die ist nämlich aus dem Mai 2021. Müsst ihr ein bisschen zurück, da hatten noch Hendrik und Esther gesprochen über Serientode. Genau, und schreibt uns natürlich auch gerne, welche Serientodesfälle euch besonders mitgenommen haben oder und eurer Meinung nach die jeweiligen Serien verbessert, zerstört oder komplett verändert haben. Und damit sage ich danke fürs Zuhören, habt noch einen fantastischen Tag und streamt was Schönes. Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. Oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.